Seit der Veröffentlichung der RKI-Protokolle ist das Establishment in Deutschland in Aufregung. Bundesjustizminister Marco Buschmann forderte vor wenigen Tagen, die politischen Entscheidungen rund um Corona kritisch auf den Prüfstand zu stellen. Und sogar Gesundheitsminister Karl Lauterbach kündigte an, einige der geschwärzten Abschnitte weitestgehend freigeben zu wollen, unter Umständen. Und auch wenn führende Politiker mit solchen Äußerungen wohl eher Zeit gewinnen als aufklären wollen, der Druck ist zu groß, um weiterhin vollständig zu schweigen. Doch was genau steht in den über 1000 Seiten? Darüber sprechen möchte ich jetzt mit dem Datenanalysten Tom Lausen. Herr Lausen, Sie haben die Dokumente untersucht. Was ist denn aus Ihrer Sicht die zentrale Aussage der Protokolle?
Ja, also erstmal moin aus Hamburg, beziehungsweise aus dem schönen alten Land hier im Norden an der Elbe. Also die Protokolle habe ich natürlich nicht akribisch gelesen, dafür sind es zu viele. Und dafür ist es auch zu monoton, was man da lesen müsste, das kann ja keiner aushalten. Ich bin so ein Fan von automatisierten Durchsuchen nach bestimmten Worten, die man so auch in der Zeit von Corona gehört hat. Und das alleine ist ja schon erfolgreich, weil es an einen bestimmten Punkt führt, wo man dann genau sehen kann, was da passiert ist. Also zum Beispiel das Thema Evidenz. Wenn man nach dem Wort Evidenz sucht, dann findet man ganz viele Sachen, die keine Evidenz hatten. Und man würde es ja nicht finden, wenn man jetzt stundenlang Protokolle eins nach dem anderen liest. Also egal in welcher Reihenfolge, man weiß ja von außen nicht, wo findet man überall Evidenz. Und so lasse ich mir mit einem Skript ein Dokument zusammenstellen, das sich dann nur mit Textstellen beschäftigt, wo Evidenz drin ist. Und dann kann ich gucken, ob ich das weiterverfolge. Und so habe ich das quasi mit No-Covid gemacht, mit Lockdown, mit, ich muss direkt mal gucken, was ich hier alles so für Begrifflichkeiten durchsucht habe, um einfach mal so einen Eindruck zu geben, was tatsächlich so für Möglichkeiten existiert haben. Ich habe nach Schleimhaut und Schleimhautimmunität gesucht und so weiter. Immunitätsnachweise, Immunität, Impfpass, Nachweise. Also man wusste schon zum Beispiel, weil Sie ja jetzt nach einer Aussage gefragt haben, ich werde mal so parallel mal so ein paar Einzelaussagen, die jetzt nicht so eine Gesamtaussage hergeben, werde ich mal sagen. Also man hat sehr früh angefangen, sich mit der Frage der Immunitätsausweise zu beschäftigen. Das, was im Grunde am Anfang auch befürchtet wurde, was als Verschwörungstheorie galt. Man wollte schon sehr früh am Anfang natürlich, ohne dass eine Impfung da war, hat man über Immunitätsausweise gesprochen. Ich habe auch in dem Kontext schon eine kleine Anfrage, ich glaube damals der FDP gehabt, die aber nicht zielgerichtet war, aber die dieses Thema aufgegriffen hatte. Und das Thema Immunitätsausweis hat man dann tatsächlich später auch fallen lassen, dass man das nicht mehr wollte, weil die Impfung ja selbst gar keine Immunität bringen konnte. Das ist ja nun auch allen klar geworden, relativ schnell. Damit ist das Wort Immunitätsausweis natürlich auch hinten runtergefallen und man hat es auch entsprechend im Gesetz irgendwie anders geregelt. Dann habe ich hier das Thema Lockdown. Nebenwirkung ist natürlich auch hochinteressant. Dann habe ich nach genetisch gesucht und nach genet, nach Therapie, nach Zwang habe ich gesucht. Ich habe nach, was haben wir hier noch? Florida, nach Dänemark habe ich gesucht, nach bestimmten Studien, Antikörperstudien und so weiter. Also Sie sehen schon, ich habe quasi viele Dokumente zusammengestellt, die quasi die Textstellen zusammenfassen, an denen man das findet und auch den Text, der drumherum ist, also die 300 Zeichen vorher und die 300 Zeichen nachher. Und habe mich dann mit den Einzelsachen beschäftigt, aber Anlass war eben dieser Eintrag von Paul Schreier, der in seinem Magazin Multipolar ja diese Veröffentlichung gemacht hatte, dass es jemanden gegeben hat, der zunächst ein Signal geben musste, also offenbar die Verantwortung hatte, die Hochstufung der Gefährlichkeit von Corona von mäßig auf hoch freizugeben. Also es ist offensichtlich nicht so, dass das ohne Verantwortlichen war. Und da war mir natürlich persönlich jetzt erstmal nur eine Person eingefallen, die das hätte dürfen. Die ist schon sehr früh, das war der Dr. Hans-Ulrich Holtherm, der ist von der Bundeswehr, das ist ein Generalarzt. Damals, glaube ich, ich kenne jetzt die Bezeichnung nicht genau, ich glaube Generalarzt oder Generalstabsarzt. Er hat eine Beförderung in dem Covid-Stab. bekommen. Und ich kann nur sagen, dass er schon am 20.01.2020, also bevor hier irgendjemand wusste, dass hier irgendwas Schlimmes ist, ist er von Jens Spahns Büro offiziell kontaktiert worden und hat dann diesen Covid-Stab, diesen Corona-Krisenstab in die Hände bekommen und war der Leiter davon. Das wissen viele gar nicht. Man hat ihm auch eine neue Abteilung gegeben über das Bundesgesundheitsministerium. Und ja, da habe ich ja jetzt vor kurzem in einem Live bestimmte Themen einfach mal angeschaut mit ihm zusammen, mit den Leuten von NuoFlix zusammen. Und wir sind auf den Punkt gekommen, dass Herr Holtherm schon eine große Verantwortung hatte. Nun ist parallel aber die Bundesregierung befragt worden. Inwieweit ist es denn, wer ist es denn jetzt? Wer durfte denn das Signal geben? Also wer darf quasi evidenzfrei, also ohne dass irgendwelche größeren Untersuchungen stattgefunden haben, von mäßig auf Hochstufen? Und da wollen Sie nicht rüber hinweg, das möchten Sie nicht sagen. Und da bleibt aber eigentlich nur der Dr. Holtherm. Man sagt dann beim RKI in der Antwort, es ist ein Mitarbeiter des RKI. Dazu habe ich einen interessanten Hinweis von jemandem, der ebenfalls in einer Bundesbehörde arbeitet. Und der hat mir mitgeteilt, das will ich mal wortwörtlich machen, es dauert hier einen kleinen Augenblick, oder ich mache es beim Mobiltelefon aus. Nee, das öffnet sich hier schon. Der hat mir folgenden Satz mitgeteilt. Also ich glaube, dass uns die Bundesregierung an der Stelle so ein bisschen austricksen möchte, indem sie Folgendes nämlich geschrieben hat. Das lese ich gleich danach vor. Aber erstmal sage ich den Hinweis, das RKI ist eine nicht rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts und damit sind alle Mitarbeiter dort beim Bund beschäftigt. Insofern haben alle Mitarbeiter des RKI den gleichen Arbeitgeber wie auch der Dr. Holtherm. Und er sagt selber, er hatte selbst in seiner Bundesbehörde einen solchen Vertrag mit dem Bund. Sodass also, wenn das RKI die Antwort gibt, es ist ein Mitarbeiter des RKI mit dem gleichen Arbeitgeber, die jeder RKI-Mitarbeiter hat, dann scheint mir das eine Verschleierung zu sein, dessen, was möglicherweise nicht mitteilen soll, dass es der Herr Dr. Holtherm sein könnte, der diese Anordnungsbefugnis hatte und die man nicht so gerne freigeben möchte. Interessant in dem Zusammenhang, worum sich das hier alles dreht, ist ja, dass die Kanzlei, die Rechtsanwaltskanzlei Raue, die diesen Namen ja eben hat schwärzen lassen, weil eine Person, die dahinter liegt, eine Stigmatisierung befürchten müsste. Jetzt frage ich mich erstens, wenn es denn der diese Befugnis hatte, was eine Befugnis zu einer Veröffentlichung einer solchen Risikoeinstufung für eine Stigmatisierung nach sich ziehen könnte. Das ist mir völlig unklar, weil es ja nur gesagt wird in dem Protokoll, wir brauchen noch ein Signal von demjenigen. Also eine Stigmatisierung als Begründung, die er zu erwarten hätte, ist völlig unsauber. Das heißt also, vom Verwaltungsgericht wird man sehr schnell diese Schwärzung aufheben können. Ich gehe nicht davon aus, dass Herr Lauterbach jetzt die Schwärzung hier alle freiwillig aufgibt. Ganz im Gegenteil, das ist meines Erachtens auch erstmal wieder nur eine Nebelkerze, um irgendwie da draußen für Ruhe zu sorgen. Das wird ja immer gemacht, denn letztlich hat Herr Lauterbach natürlich eine sehr große Reichweite durch die Medien, die das dann irgendwie alles sagen und dann werden alle erstmal wieder beruhigt und dann ist erstmal Ruhe. Aber die Kanzlei Raue, die 80 Anwälte wohl hat, hat schon angekündigt, dass sie leider, die Mitarbeiter, die damit betraut sind, sind leider krank und deswegen müssen sie den Termin vom Verwaltungsgericht verschieben. Also hier findet noch ein zähes Ringen, Hauen und Stechen statt, was wir noch zu erwarten haben. Und vielleicht noch das Besondere, diese ganzen Schwärzungen, die ja wichtig wären. Jetzt könnte man meinen, wenn Herr Lauterbach die jetzt aufhebt, ist alles gut. Damit rechne ich nicht. Aber wenn ich damit nicht rechne, dann muss das Verwaltungsgericht in Berlin ja darüber entscheiden. Und jetzt kommt eigentlich der Punkt. 1059 Seiten Begründung für Schwärzung. Es sind also wirklich Hunderte. Ich weiß nicht, wie viele Schwärzungen es sind. Ich habe sie nicht gezählt. Aber es sind Hunderte, vielleicht sogar Tausende Schwärzungen, die da sind, die alle eine eigene Begründung haben. Also ich glaube, der Anwalt Friedemann Deblitz, der wollte ziemlich genau wissen, was hat das jetzt eigentlich gekostet, diese Kanzlei Raue. Also vielleicht, wenn Sie diesen Beitrag senden, können Sie ja vielleicht mal einmal so durchscannen, ob in irgendeiner Art und Weise die Leute irgendwie auch erkennen, wie viel Aufwand da drin steckt. Es muss ja jede einzelne Schwärzung begründet werden. Das haben die auch gemacht. Und jetzt frage ich mich, wie das Verwaltungsgericht darauf reagiert. Denn ich glaube, dass diese Verhandlung, die Paul Schreier da vor dem Verwaltungsgericht hat, ja nicht dazu führt, dass die sagen, abracadabra, alle Schwärzungen müssen weg, sondern die werden über jede einzelne Schwärzung verhandeln. Über jede. Wie lange soll das dauern? 10 Jahre? Oder wie lange? Das wird nichts. Und deswegen sage ich, dass die Transparenz, die hier ausgeht vom RKI und auch vom Bundesministerium für Gesundheit, sehr zu wünschen übrig lässt. Insbesondere, wenn wir schon so viele Sachen wissen, was sie alles unterlassen haben, dann ist das letztendlich die Totalverweigerung aus meiner Sicht, hier überhaupt für irgendeine Aufklärung zu sorgen. Und scheinbar wollen sie das ja auch gar nicht. Und das von Herrn Lauterbach, das betrachte ich erstmal als Lippenbekenntnisse, bis es dann in irgendeiner Form vielleicht mal eine Schwärzung weniger hat. Das gucken wir uns dann genauer. Ja, also das ist so mein Fazit zu den Protokollen erstmal. Inhaltlich gesehen, es wird klar, dass viele Dinge, die quasi die Skeptiker sich gedacht haben, und ich weiß viele Dinge von den Skeptikern, ich bin ja nun jemand, der die Sachen alle genau untersucht hat, die finden sich in den Protokollen leider sogar bestätigt. Und damit ist klar, dass die natürlich nicht hätten gefrämt werden dürfen oder auch auf Demonstrationen auf die Weise von der Polizei behandelt werden dürfen, wie das gemacht wurde. Es wurde trotzdem durchgeführt und man wollte halt einfach quasi freie Bahn haben. Und letztlich, meines Erachtens, konnte man schon in den Protokollen sehen, dass schon im April alles auf die Impfung zielte. Das heißt also, im Grunde genommen war es eigentlich gar keine richtige Krise, denn in einer Krise weiß man in der Regel die Lösung noch nicht. Ja, also hier war ja die Lösung schon sehr früh bekannt, nämlich die Impfung, ohne dass es angeblich eine gab. Das wage ich auch noch zu bezweifeln, denn Moderna hat ja schon Ende 2019 angefangen, den Impfstoff zu entwickeln. Also eine Krise war das nicht, eine Gesundheitskrise, sondern es war sozusagen eigentlich nur eine Idee, eine Impfung auf den Markt zu bringen. Das ist gelungen. Viele haben das genommen und viele haben auch gutes Geld verdient damit. Und jetzt noch Fragen zu beantworten für das, was jetzt schon alles in der Tasche ist, das ist ja klar, dass man das nicht so gerne machen möchte. Also das ist so das Fazit. Das sieht man in den Protokollen. Also im April wurde da ganz eindeutig über Impfung geredet, über Immunitätsausweise und all das, was man im Grunde ja erwartet hatte, wo man gesagt hat, oh Gott, wenn ich das nicht machen möchte, dann komme ich ja vielleicht irgendwo nicht rein. Und das mündete dann ja, dass die Profis, die in der Regierung Berater gewesen sind, also zum Beispiel der Professor Bude, das sind ja dann Leute gewesen, die dann ja auch gesagt haben, wir gehen mit scheinwissenschaftlichen Begründungen ran, damit die Leute das alles machen und eine gewisse Folgebereitschaft entsteht. Das haben wir ja gesehen. Und diese Leute wären aus meiner Sicht alle noch mal genauer unter die Lupe zu nehmen, insbesondere der Professor Bude, der sich ja auch noch an anderer Stelle mit sehr interessanten Sätzen, wenn man über den in Wikipedia liest, dann muss man ja schaudern, denn in der Covid-19-Pandemie steht hier, ich muss das mal vorlesen, kann ja jeder mal selber machen, also es geht um den Professor Heinz Bude, der ja immer noch, wenn ich das richtig sehe, einen Lehrstuhl hat. Im Interview mit Michael Bröcker erklärte er zu den Maßnahmen während der Covid-19-Pandemie in Deutschland am 7. Dezember 2021, wo also 2G massiv war, dass Impfgegner fühlbar Nachteile haben müssen und man sich im Grunde nicht länger mit denen beschäftigen könne, die man ja auch nicht nach Madagaskar verfrachten könnte. Und dieser Ausspruch, der erinnert uns an sehr finstere Zeiten, wo man auch erwogen hatte, Menschen nach Madagaskar zu schicken. Und wenn solche Leute dann das Wort erheben in der Öffentlichkeit und dann auch noch sagen, wir wollten Folgebereitschaft erzeugen, naja, an der Stelle müssen wir uns dann tatsächlich überlegen, ob das die richtigen Berater in der Regierung gewesen sind und ob dann auch die Ergebnisse, die jetzt wir gesehen haben, natürlich klar ganz schlecht ausgefallen sind. Und in Schweden beispielsweise hat man das alles nicht gemacht. Da hat man diese ganzen Sachen vermieden und hat nur Empfehlungen, Maßnahmen gab es nicht. Aber man hat Empfehlungen und starke Empfehlungen ausgesprochen. Und so hätte ich das hier auch erwartet. Und so würde ich das auch für die nächsten Anflüge von Gesundheitsgefahren, würde ich das auch genauso betrachten.
Sie hatten gerade einen Namen genannt, der sich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit hinter den Schwärzungen verbergen könnte. Sollte dieser Name zutreffen, wäre es jemand, der aus der Bundeswehr kam. Auch in anderen Ländern, etwa in Österreich, hatten hochrangige Offiziere Schlüsselstellungen in der Corona-Politik inne. War das Ganze eine Militäroperation?
Ja, definitiv. Also wir haben ja in Portugal einen Admiral gehabt, der das geleitet hat. In Italien war es auch ein General. Das in Österreich, das wusste ich jetzt nicht. Aber in Deutschland war es jetzt ein General, also Generalstabsarzt. Und ich nehme an, das wird in den anderen Ländern auch so gewesen sein. Es ist eine interessante Frage, warum das Bundesministerium für Gesundheit mit seinen Hunderten von Mitarbeitern keine kompetente Person gefunden hat, die das Ganze hätte managen können. Und dass man da auf jemanden aus dem Militär zurückgreift, möglicherweise hat das Ganze natürlich Anbindung an die Strukturen, die innerhalb des Militärs auch weltweit, kontinentweit oder wie auch immer zwischen Ländern funktionieren. Da kann ich ja auch nur spekulieren. Und es ist mir eigentlich auch egal. Es ist nur wichtig, dass es sichtbar wird für alle und dass das aufgeklärt wird, warum das jetzt ans Militär gegangen ist und zwar so unisono weltweit, warum man das gemacht hat. Was diese ganzen Vorpandemieübungen seit 1998 in dem Zuge sind, warum man abgewichen ist von eigenen deutschen Pandemieplänen, die man 2007 gemacht hat, wo die Einlieferung von 10.000 Patienten in die Krankenhäuser noch als moderat gesehen wurde, beziehungsweise auf die Intensivstation. Und jetzt waren wir in der Spitze bei 5.900 oder 800. Und da wurde das als extrem hohe Gefahr angesehen. Also diese Abweichungen, die da gewesen sind, wir haben eine historische Unterauslastung der Kliniken gehabt, also historisch niedrige Bettenauslastung in den Kliniken gehabt. Also all das kann man ja im Grunde genommen im Nachhinein sehr leicht sehen. Man wusste das auch schon in 2020. Und wenn man dann genau guckt, dann sieht man, dass alles der Impfkampagne unterworfen ist. Das hat ja auch, wie gesagt, geklappt. Also da muss man sagen, das haben die sehr kunstvoll durchgesetzt.
Sie haben gerade darauf verwiesen, dass das RKI eine rechtlich nicht selbstständige, also quasi Unterorganisation des Gesundheitsministeriums ist. Und es ließe sich daher durchaus begründen, dass das Robert-Koch-Institut für Veröffentlichungen solcher Tragweite wie der Risikobewertung von Corona nun mal die Freigabe aus dem Ministerium braucht. Lässt sich in den Protokollen erklären, ob es in dem Fall, der jetzt diskutiert wird, um eine Freigabe im Rahmen der üblichen Hierarchien handelt? Oder bedeutet diese Freigabe, hier wurde etwas politisch angewiesen, was das RKI gar nicht mitgetragen hat?
Naja, der zweite Teil, dass das RKI das inhaltlich nicht wollte, das wird natürlich so nicht zu finden sein, habe ich auch so nicht gesucht, aber es gibt durchaus an verschiedenen Stellen in den Protokollen Hinweise, dass das von oben, also von Herrn Spahn, angeordnet gewesen ist. Diese Protokolle gehen ja leider nur bis Ende April 2021, das heißt, der Rest wird ja jetzt von anderen Personen heraus verlangt. Und man muss dann sagen, wenn das Herr Spahn verlangt, dass bestimmte Dinge gemacht werden und dann Herr Holtherm das umsetzen soll, dann ist das so, wie es üblich ist beim Militär, dass das jemanden hat, der das generalverantwortlich dann umsetzt. Das hat er gemacht, wahrscheinlich, und zwar gut und gründlich, so wie sich das gehört für die Bundeswehr, dass es so gemacht wird, so wie mit der Impfpflicht oder Duldungspflicht auch. Es wird ja auch gründlich gemacht und gründlich immer noch darauf gesetzt, dass das irgendeinen Schutz hat für irgendwas. Tut mir leid, für unter 60-Jährige gibt es das nicht, aber die Begründungen werden auch immer abstruser. Aber dass das entgegen dem Willen des RKI gewesen sein könnte, ich glaube, das hätte man in dieser ganzen Protokoll-Arie auch nicht aufgeschrieben, weil das gehört ja sicherlich dann zu den Informationen, die man bitte nicht für die Geschichte festhält. Also da würde ich jetzt mal eher sagen, da wird keiner so doof gewesen sein, seinen eigenen Job zu riskieren als Protokollant und da was aufzuschreiben, was irgendwie hinterher missverständlich sein könnte. Also das sind auch alles nur Spekulationen, in denen wir uns da jetzt bewegen. Das ist eigentlich nicht so meine Art. Aber bei diesen Protokollen kommt schon einiges zum Vorschein, das muss man ganz klar sagen. Es ging um die Impfung, das kann man da drin sehen. Das ist eigentlich die Quintessenz daraus. Man wollte diese Impfung und darum ging es. Und man wollte eine möglichst hohe Impfquote. Und man wollte, dass die Leute irgendwann auch diese digitalen Immunitätsausweise machen. Diese internationalen Gesundheitsvorschriften, was ja jetzt das große Thema der WHO und der Pandemieverträge ist, die werden, und das sieht man übrigens auch in den Protokollen, ich habe mal nach IGV in den Protokollen gesucht, da gibt es sehr viele Fundstellen, das sind die internationalen Gesundheitsvorschriften, die an den Pandemievertrag aber auch jetzt schon existieren, aber die werden nochmal massiv verstärkt. Diese IGVs sind das große Problem, weil man könnte jetzt ja sagen, wir möchten die nicht ratifizieren als Deutschland. Dann passiert möglicherweise Folgendes, weil so viele Länder es ratifiziert haben, bis dahin wird man in einer zukünftig auszurufenden Gesundheitskrise, die dann irgendwann auftaucht, wird man sagen, wenn sich Deutschland nicht daran hält, aber Deutschland dürfen die Luftbehörden quasi, beziehungsweise die Fluggesellschaften dürfen nicht mehr anfliegen, sie dürfen auch nicht mehr rausfliegen, weil die halten sich nicht an die internationalen Gesundheitsvorschriften und da dürft ihr die leider nicht anfliegen. Und mit diesem Trick werden sie natürlich in Zukunft ihre Standards immer höher setzen. Man sieht das übrigens schon in diesen Protokollen sehr gut, die internationalen Gesundheitsvorschriften tauchen immer dann auf, wenn es um Flughäfen und Einreisen geht. Da sind also die besonders genau einzuhalten. Da hat man sozusagen Standards installiert, in denen es heißt, an den Flughäfen zum Beispiel müssen Masken auf, da müssen sie alle Masken tragen und testen und Fieber messen und all so ein Kram. Ich weiß nicht, ob das jetzt alles so im Einzelnen da drin ist, aber das ist das, was im Grunde bei den IGVs ist. Und wenn das eben schon von diesen Standards hier in den Ländern nicht eingehalten wird, ja, dann wird da halt nicht mehr angeflogen. Und was das bedeutet für ein Land, wenn da nicht angeflogen wird, ist ganz klar. Das heißt, das kann sich gar keine Regierung erlauben. Das ist wie ein Austrocknen.
Sie hatten gerade in Erinnerung gerufen, dass es anfänglich vor allem um Immunitätsausweise ging, die dann aber doch nicht eingeführt wurden. Ab welchem Zeitpunkt wird beim RKI über die Impfung gesprochen? Und ab wann ist das dominante Thema?
Also das Thema Immunitätsausweis ist ganz eindeutig im Protokoll am 22.04. besprochen worden. Und ich gucke nochmal in meine Dokumente hier rein. Über die Gates Foundation und das ist auch Teil des Gates Foundation wird auch gesprochen am 29.05.2020. Und am 3.6.2020 wird derzeit kommentiert. Also da gibt es so geplante Also das ist ganz interessant. So, und hier sehe ich am 18.3. Nein, da ist die Immunitätslage. Immunitätsnachweis heißt es hier. Das ist am 22.4. Und da wird erstmalig, ich muss das mal hier ein bisschen vergrößern, damit ich das auch lesen kann. Da wird quasi erstmalig über den Immunitätsnachweis gesprochen. Und zwar steht hier, Immunitätsdokumentation soll analog der Impfdokumentation als mögliche Dokumentation eines Immunitätsnachweises dienen. Andere weniger für das RKI relevante Punkte. Achso, okay. Also das ist sozusagen das erste Mal am 22.04., dass man offensichtlich, das ist ja nicht der Inhalt des gesamten Gespräches, sondern man hat das als einen Punkt gehabt und das ist die Zusammenfassung. Also man hat hier über den Immunitätsnachweis gesprochen und man erinnere sich zurück, Ostern 2020 hat Herr Gates in den Tagesthemen unwidersprochen seine Thesen über 7 Milliarden Menschen, die geimpft werden sollen, ausgerollt. Und er ist ja ein großer, wichtiger Mann geworden in dieser Zeit. Aber auch vorher war das ja auch schon im Thema Impfung und so weiter. Und kaum ein oder zwei Wochen später redet man auf diesem schon über Immunitätsnachweise. Also das ist das eine. Und dann ist die Frage mit Impfung, wann das erste Mal besprochen wurde, sage ich Ihnen gleich. Zwang ist auch hier Thema. Moment, wenn Sie das auch noch wissen wollen. Zwang ist ja auch so eine schöne Wortfrage. Was hat man da eigentlich beabsichtigt, als es um die Frage mit Zwang ging? So, da kann ich mal sagen, da ging es hier um Handy-Tracking sowie die Zwangsrekrutierung von L1. kann ich nicht sagen, was L1 ist, müsste ich jetzt aus dem Kontext. Also Gesetzgebung, Verfahren. In der neuen Rechtsgrundlage sind das individuelle Handy-Tracking sowie die Zwangsrekrutierung von L1, FG32, medizinischem Personal wohl nicht enthalten. Darüber redet man hier. Dann haben wir hier nochmal das Thema Zwangsquarantäne. Da sprechen die über China. Angepasst nur ansässige Personen dürfen einreisen. Anreisende von Festland China, Taiwan müssen eine Zwangsquarantäne einhalten. Ich kann den Kontext jetzt nicht so aus dem Schnellen sagen. Hier steht nochmal Risikogebiete und kein Konsens zur anzuordnenden Zwangsquarantäne. Rechtslage zu Quarantäne nicht ganz abschließend geklärt. Bezieht sich auf Ansteckungsverdächtige. Das ist der frühere Gesetzestext. Früher musste man ansteckungsverdächtig sein. Also diese neue Erfindung mit der symptomlosen Übertragung kam ja sehr gelegen, weil ja sozusagen damit niemand mehr unbedingt ansteckungsverdächtig gewesen ist, so wie es im Gesetz stand. Und das hat man dann ja so ein bisschen weich gekippt. Dann haben wir hier das Thema Zwangstests. Was haben wir denn hier? Es darf nicht vergessen werden, dass es sich um selbstselektierte Tests handelt und nicht um Zwangstests. Also man hat da auch schon mal über Zwang gesprochen. Es ist jetzt alles nicht so spektakulär. Deshalb sollte eine Isolierung außer Haus kein Zwang, sondern ein Angebot sein. Ach so, die Isolierung außer Haus. Ja, das gab's ja. Ich weiß nicht, ob das überhaupt bekannt ist. Es gab damals Krankenhäuser. Ich bin da angerufen worden. Ich habe ja viele Informationen zugetragen bekommen, dass in einem Krankenhaus Quarantäne sozusagen durchgeführt worden ist. Möglicherweise sind die auch als Hospitalisierte angesehen worden. Die hatten quasi nur einen positiven Test und wurden dann im Krankenhaus untergebracht und möglicherweise galten sie als hospitalisiert, das weiß ich aber nicht. Aber das wäre jedenfalls auch eine schöne Variante. So, und wir hängen immer noch bei der Frage mit, wann kam die Impfung das erste Mal auf? Stationäre Aufnahme nötig und so weiter. Da beginnt das, da bespricht man das. Also Impfstoffentwicklung wird das erste Mal am 10.02.2020 besprochen. Das ist auch sehr früh, finde ich. Blockieren können Ansatzpunkte für Impfstoffentwicklung. Inhibitor der Spaltprotease wirkt nach inhibitorisch auf Entry des neuen Virus. Wie gesagt, am 10.02.2020 auf Seite 4. Dann hat man am 18.02. Impfstoff medikamentöser Behandlung. Also hier steht irgendwie Bedarf wurde abgefragt. Eigenbeschaffung wird auch stimuliert. Dieser Art Schutzmaßnahmen sind bei Mangel an Impfstoff und so weiter. Also da geht das eigentlich schon früh los. 24.02. Impfung, was ist in der Pipeline, steht hier im Protokoll. Dann hier Ausbrüche, Impfung, was, ja, das ist nochmal dasselbe. So, dann haben wir am 27.02. Engpässe und Impfungen. Also auch hier, es lohnt sich da tatsächlich mal hinzugucken, wann das eigentlich konkret alles besprochen wurde. Und jetzt gucken wir mal um die Zeit. 14.04., das ist zwei Tage, nachdem Bill Gates über 7 Milliarden zu impfende Menschen gesprochen hat. Da steht jetzt hier am 14.04. Vorstellung des aktuellen Stands zu Impfung, FG33, drei aktuelle Risikobewertungen, alle vier Kommunikation, keine Ahnung, kann ja jeder mal selber lesen. Und dann geht das halt so weiter. Ne? 15.04. Stand zur Impfung. Also wie ist der Stand? Selbst wenn Impfstoff ist zu spät für den Verlauf der Pandemie, dann wichtig in Postpandemiephase ansetzen und so weiter. Ja, also hier sieht man relativ früh, dass hier quasi das Thema Impfung nach vorne gebracht wurde. Also sehr früh, sehr, sehr, sehr früh.
Diese Impfstoffe wurden im Jahr 2020 in beeindruckend hohem Tempo entwickelt und auf den Markt gebracht. Gibt es aus den Protokollen Hinweise, dass die Impfstoffe zu Beginn von Corona mehr oder weniger schon vorhanden waren?
Ich müsste da so sehr speziell mal überlegen, wie ich da suchen könnte, dass ich das finde. Oder man muss sich das wirklich genau durchlesen auf diesen Aspekt hin. Leider ist es ja so, dann liest man das und dann fallen einem ganz viele andere Sachen auf und dann verliert man das Thema. Also man muss konkret suchen. Ich habe da einen anderen Ansatz gewählt. So wie Schweden ja auch einen anderen Ansatz gewählt hat. Das sagt ChatGPT immer ganz gerne. Schweden wählte einen anderen Weg oder einen anderen Ansatz. Ich habe mir die Frage gestellt, wenn man Impfstoffe auf den Markt bringt, dann muss man irgendwann das erste Mal eine Dosierungsfindung machen am Menschen. Das heißt also, irgendwann wird das erste Mal in den Menschen eine Injektion gepackt. Und diese Injektion muss aber durch verschiedene Dinge vorher erstmal genehmigt werden. Und dafür muss man auch verschiedene Dinge vorher schon erledigt haben. Und ich habe über ein Gespräch mit ChatGPT, also ich nenne das jetzt mal Gespräch, habe ich herausgefunden, dass Moderna die Phase 1 Studien, also das erste Mal eine Injektion in den Menschen zu machen, am 16. oder 13. März, also als hier noch nicht mal die Pandemie so richtig ausgerufen wurde, zu machen. Das heißt also, die hatten Vorbereitungen getroffen, um an diesem Datum bereits das zu machen. Und dann habe ich gefragt, was muss denn dem vorausgehen? Und das ist eine sogenannte IND-Anwendung, International New Drug-Anwendung. Da müssen sie sozusagen bestimmte Dinge nachweisen, unter anderem eben, dass sie präklinische Studien gemacht haben. Also dafür müssen sie die ganzen Papiere gemacht haben, wie auch der Studienaufbau Phase 1, 2, 3 sein soll und so weiter. Natürlich sind die geübt bei Moderna, ist ganz klar. Aber dann habe ich halt gefragt, wann hat denn diese INT-Anwendung, die eingereicht werden muss, damit eine Genehmigung erfolgt, damit man in Menschen reinpieksen darf, wann hat diese INT-Anwendung denn stattgefunden, beziehungsweise wann hat man die eingereicht? Und das sagte ChatGPT dann am 19. Februar 2020. Das heißt also, da waren die schon fertig. Und dann habe ich gefragt, welche genauen Schritte sind dann notwendig? Und wie gesagt, dazu gehören viele Vorbereitungen, also auch alle möglichen Sachen, die vorher am Tier gemacht werden müssen. Beispielsweise, wenn man eine Überprüfung macht, jedenfalls bestimmte Untersuchungen, und die muss man dann ja auch, so wie es bei Menschen gemacht wird, zweimal hintereinander beim Tier spritzen. Das heißt also, alleine diese Abstände einzuhalten von 3 oder 4 Wochen würde ja im Grunde genommen schon dazu führen, dass wir zeitlich, wenn am 19. Februar eingereicht worden sind, dass wir eigentlich schon Anfang Januar sind und andere Vorbereitungen müssten auch gemacht werden. Also wir dürfen wohl davon ausgehen, ich habe Moderna angefragt, kriegte nur einen mysteriösen Anruf einer Callcenter-Dame, die dann irgendwie nur Fragen über mich gestellt hat, aber gar nicht beantworten konnte, was ich gefragt hatte in meiner E-Mail. Ich habe die gefragt, wann haben Sie eigentlich angefangen, für die Phase 1-Studie zu arbeiten? Und das haben Sie nicht beantwortet. Und wir dürfen davon ausgehen, dass es quasi, ich sag mal, mindestens im Dezember 2019 war, wenn nicht im November 2019. Das ist so, also so habe ich jetzt noch nicht gesucht in den Protokollen. Ich müsste mal nach Moderna suchen, aber ich habe ja eben zum Thema Impfung vorgelesen, was ich da gefunden habe. Ich mache das mal parallel. Vielleicht kann ich am Ende unseres Gespräch ist das nochmal sagen. Ich gebe jetzt einfach mal Moderna an und gucke mal, was er da rausspuckt. Das können wir dann gleich besprechen. Er macht das jetzt alleine ohne mich. Ja, so viel dazu. Wollen Sie noch was wissen?
Ja, ich würde gerne noch etwas wissen. Sie hatten darauf verwiesen, dass in den Protokollen des Öfteren von Zwang die Rede ist, der also angewandt werden müsste. Viele Kritiker der Maßnahmen haben immer wieder argumentiert, dass Vorgaben wie etwa die Maskenpflicht nicht durchgesetzt werden könnten, wenn sich nicht ein entsprechend großer Anteil der Bevölkerung daran halten würde. Wird innerhalb des RKI eigentlich die Frage diskutiert, ab welchem Punkt der Verweigerung die eigenen Maßnahmen schlicht nicht mehr durchsetzbar sind?
Habe ich nicht gefunden, dass es so besprochen wurde oder wenn es besprochen wurde, so aufgeschrieben wurde im Protokoll. Ich würde auch sagen, auch das würde ein gewisses Bewusstsein voraussetzen, dass denen von Gefängniswärtern gleich käme, um sozusagen eine Maßregelung für die Menschen, die es nicht einhalten, zu machen. Ich würde eher sagen, dass dieses Bewusstsein eher bei diesen freischwebenden angeblichen Experten, wie zum Beispiel hier, wie heißt er, der Montgomery zum Beispiel, das war ja so ein freischwebender Experte und viele andere ja auch. Der Herr Kretschmann hatte ja auch sich geäußert dazu, dass jetzt werden alle durchgeimpft und dann ist es rum mit der Pandemie. Das ist ja kein Expertenwissen. Er ist ja auch Ministerpräsident und soll ja nicht hier über irgendwelche Evidenz sprechen, wenn er davon nichts weiß. Aber diese Leute waren, glaube ich, eher dafür zuständig, eine bestimmte Ausrichtung der Menschen herzustellen. Und dazu gehörte eben auch dieser Professor Heinz Bude, der ja letztlich auch nicht im Unklaren gelassen hat, dass Impfgegner, und das hat man ja auch gesehen, gerade so in der Zeit Oktober, November, Dezember, Januar, Februar 2022 und eben Ende 2021, hat man das über Monate gesehen, dass man auf die Impfpflicht vorbereitet hatte, also auf möglicherweise Zwang. Und dass man damit ja kläglich gescheitert ist, weil Omikron quasi gerettet hat, was auch ein sehr interessanter Punkt ist, der ja noch gar nicht so richtig da draußen zirkuliert. Herr Wieler ist ja gefragt worden, ob jetzt nun der Erfolg, Omikron gehabt zu haben, was ja nicht mehr so gefährlich ist, ob dieser Erfolg jetzt durch die Impfung gekommen ist. Das hat er ganz klar abgelehnt und offenkundig gibt es da eine weltweit einheitliche Erklärung, die auch ChatGPT ausspuckt, warum Omikron gekommen ist. Also viele Experten, das lese ich zumindest, haben sich ja darüber unterhalten, dass es irgendwie gar keine Erbinformation, also eine Vererbungsinformation der bisherigen Viren von Corona gab, also Delta und Alpha oder was es da alles gab. Also ist diese Weiterentwicklungshistorie, die lässt sich auf Omikron irgendwie nicht anwenden. Also das kam so aus dem Nichts. Aber jedenfalls hat es denjenigen, die unter diesem Impfzwang irgendwie schon bestanden haben, so ein bisschen den Popo gerettet. Weil wenn wir das konsequent zu Ende denken, wie massiv auf diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollte, eingewirkt wurde, wenn wir das wirklich zu Ende denken, konsequent, dann müssen wir davon ausgehen, dass nach den Äußerungen dieser Scheinexperten wie Herrn Professor Heinz Bude, der ja die Leute erwogen hat, nach Madagaskar zu schicken, zwar gesagt hat, das ginge nicht, aber wenn solche Leute dann tatsächlich nach außen als Sprachrohr für die Regierungshandlungen aktiv werden, dann würde ich sagen, hat Omikron vielen das Leben gerettet. Also nicht im Sinne von, dass sie umgebracht worden wären, das nicht, sondern das Leben, wie sie es vorher hatten, dass sie eben sich frei bewegen konnten. Denn man hätte möglicherweise dann ganz andere Szenarien gesehen, die dann nachgefolgt wären. Denn die Rhetorik war schon ganz massiv. Und man hatte ja auch von Seiten der Antidiskriminierungsstelle, was ja auch interessant ist in der Bundesrepublik, da gab es ja auch viele Leute, die sich sehr diskriminiert gefühlt haben, dass sie durch separate Eingänge gehen mussten, dass sie, keine Ahnung, entgegen den bekannten Informationen, dass die Impfung eben auch keinen Fremdschutz herstellt, dass sie mehr und öfter testen mussten als beispielsweise vergleichbare Kollegen. Also all solche Sachen, da musste man sich halt regelmäßig den Stab in den Hals stecken und die anderen mussten das nicht. Dass die zu Hause testen durften und man selbst musste unter Zeugen testen, das waren ja alles sehr diskriminierende Sachen. Oder dass man einen Weihnachtsmarkt nicht mitmachen durfte oder dass man beispielsweise vielleicht auch gar nicht ins Krankenhaus reingekommen wäre, wenn man Krankenbesuch machen wollte, weil es zu dem Zeitpunkt nur für Geimpfte möglich war, Besucher zu sein. Also da weiß ich jetzt nicht genau, was da alles noch für Abscheulichkeiten stattgefunden haben. Aber ich glaube, jeder hat da noch so eine ungefähre Erinnerung dran. Und wenn man das mal weiterdenkt, was da die sich alle ausgedacht haben, erst mit Strafen und dann mit, keine Ahnung, Quarantäne, Zwangsquarantäne, was da alles schon wirklich gesagt wurde, dann würde ich sagen, ist das nicht Teil des Corona-Krisenstabs gewesen. Die haben sich doch weitestgehend an das gehalten, was wirklich da draußen passiert ist, während die anderen ihrer Fantasie, glaube ich, freien Lauf gelassen hatten. Was wäre, wenn ich ein ganz mieser oder schlechter Berater bin? Was würde ich dann alles sozusagen anordnen, damit die Impfung am Ende doch akzeptieren? So, das ist das, was wir wohl gesehen haben, ne, in der Zeit. Und die Erklärung, warum Omikron gekommen ist, das hat Herr Wieler gebracht und das scheint auch der gängige Standard zu sein. Das wäre in Afrika dazu gekommen, weil in Afrika soll Omikron entstanden sein, weil dort viele Menschen das HIV-Virus haben oder AIDS haben, das weiß ich nicht mehr genau, wie das war. Und weil die das haben, wenn sie dann infiziert wurden mit dem Coronavirus, dann hat das Immunsystem länger gebraucht, weil die immungeschwächt waren, hat länger gebraucht und daraus ist Omikron entstanden. Also wenn ich das richtig verstanden habe, finde ich die Erklärung jetzt nicht so richtig nachvollziehbar, aber das scheint auch die Erklärung zu sein, denn ich habe da mit ChatGPT einen Dialog drüber geführt und tatsächlich hat ChatGPT das auch irgendwie so bestätigt. Fand ich ein bisschen sonderbar. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, dann sagen wir nochmal Danke nach Afrika an die armen Menschen, die das dann in sich ausgebrütet haben. Ich kann es nur nicht nachvollziehen.
Seit langem gibt es Forderungen nach Aufklärung, etwa durch einen Untersuchungsausschuss. Nun gab es bereits einen solchen Ausschuss in Brandenburg. Und ich erinnere mich an die dortige Vernehmung von Lothar Wieler, bei der ich Herrn Wieler dafür bewundert habe, dass er sich zumindest an seinen Namen erinnern konnte. Denn mehr Erinnerungen schien er nicht zu haben. Ergibt sich aus den Protokollen in ihrer jetzigen, also teilweise geschwärzten Form Informationen, durch die sich die Verantwortlichen erinnern müssten? Oder ist es letztlich nur eine Ansammlung von Fachdebatten, die für die politische Aufarbeitung nicht ausreicht?
Also die Aussagen, die Herr Wieler vor Ort gemacht hat, habe ich ja nun selbst wahrgenommen und habe sie auch über meinen Telegram-Kanal quasi so, wie ich sie verstanden hatte, verbreitet. Das heißt, ich habe sie relativ gut verinnerlicht. In den Protokollen, die ich ja nicht gelesen habe, sondern immer nur diese Auszüge gesehen habe, habe ich jetzt noch nichts gefunden, weil ich sie eben nicht gründlich gelesen habe, was dem entgegensteht. Es sind natürlich auch enorm viele Schwärzungen da drin. Deswegen würde ich sagen, kann ich nicht dazu sagen, ob Herr Wieler sich jetzt vielleicht mit Informationen nach draußen gesetzt hat, die vielleicht im Protokoll ihm widerlegt werden. Das werden wir erst sehen, wenn alles Geschwärzte aufgehoben werden würde, was ich nicht annehme, dass es passiert. Und ich muss Sie da auch korrigieren. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass er sich nicht erinnern konnte. Der hatte schon einige Sachen parat. Die waren auch, das war auch soweit okay. Und bei einigen Fragen muss ich sagen, die Fragen waren alle sehr gut und es wäre interessant gewesen, wenn er geantwortet hätte. Aber der Ausschussvorsitzende, ich habe seinen Namen gerade nicht verfügbar, Danny Eichelbaum oder so ähnlich heißt er, der hat halt die Fragen weitestgehend versucht zu unterbinden, weil sie möglicherweise Herrn Wieler nicht als Zeugen, sondern als Sachverständigen angesprochen hätten. Und das ist verständlich, wenn er als Sachverständiger kommt, kommt er als Sachverständiger. Und wenn er als Zeuge kommt, also seine Wahrnehmung, bestimmte Erlebnisse, die er gehabt hat, da muss er natürlich drüber berichten. Also man muss das halt auch immer konkret und korrekt angucken, das Ganze. Man kann Herrn Wieler da jetzt nicht irgendwie was anhängen, was nicht gewesen ist. Aber sie sind halt auch nicht besonders bereit, die Aufklärung mit zu betreiben und sind sehr dankbar, wenn sie unterstützt werden, indem sie nichts sagen müssen. Also man darf ihn auch nicht verteidigen, dass er jetzt irgendwie ganz besonders willens ist, hier Licht ins Dunkel zu bringen. Denn Dunkel sehen wir hier genug. Auch beim Paul-Ehrlich-Institut sehen wir sehr viel Dunkel. Und da wird demnächst sicherlich auch noch ein bisschen was ins Licht kommen, was die Todesfälle anbetrifft. Da kommen noch ganz interessante Geschichten nach. Das wird sicherlich noch diesen Monat kommen. Ich hab noch eine Ergänzung. Ich habe jetzt das erste Mal mich ausführlich mal mit der Cosmo-Studie beschäftigt. Und die Cosmo-Studie ist quasi am 2. März 2020 begonnen worden von Frau Professor Dr. Cornelia Beetsch aus der Uni Erfurt. Und sie ist auch über Wikipedia bekannt, dass sie sich mit der Impfgegnerschaft auseinandersetzt und mit Impfkritikern auseinandersetzt. Und sie hat quasi in ihrer Studie mit etwas mehr als 1000 Probanden schon am 2. März 2020, weil sie das vorhin gefragt worden hatten, hatte sie sich schon auseinandergesetzt in ihren Befragungen mit der Impfbereitschaft der Deutschen. Und zwar mit und ohne Migrationshintergrund. Das ist mir nicht ganz klar, warum man in den Zeiten, in denen man diese Trennung, das ist ja schon eine rote Linie, die da überschritten wird, wenn man Menschen nicht gleich behandelt, sondern wenn man Befragungen mit und ohne Migrationshintergrund hier tatsächlich erforscht, dann entspricht das meines Erachtens nicht den Standards, die hier ausgerufen werden, sondern das sind doppelte Standards. Man konnte dann relativ über den gesamten Zeitraum der Studie sehen, ich glaube bis 22, dass die mit Migrationshintergrund eine geringe mehr Bereitschaft hatten als die ohne Migrationshintergrund. Das fand ich ganz interessant. Das wollte ich gerne nochmal hinzufügen, weil es ja auch wichtig ist, dass sowas überhaupt untersucht wurde, wie auch viele andere Sachen, die Frau Beetsch untersucht hat. Und sie hat zu einem relativ frühen Zeitpunkt in der Impfkampagne gesagt, um die Ungeimpften soll man sich nicht mehr kümmern. Die werden nicht mehr mitmachen. Man muss sich eher überlegen, wie man verhindert, dass sie die Impfpflicht, die dann kommen sollte, umgehen. Ja, man soll sich bitte nur an die halten, die noch am Futtertrog sind, und die soll man sich kümmern. So ungefähr hat sie es geschrieben in ihren Tagesberichten. Das ist ja alles öffentlich erreichbar, das sind ja alles öffentliche Informationen. Und wenn man sich um die kümmert, die noch am Futtertrog sind und die, die vom Futtertrog weggegangen sind, dann muss man die auch bei der Stange halten. So, das ist so ihre Arbeit dazu. Das sind so alles die Experten, die so drumherum irgendwie alle dafür gesorgt haben, dass auch bloß die Impfung kommt. Und so war es in den Krankenhäusern. Die haben dann, wenn Leute mit Impfung in einem Krankenhaus mit Corona nun einmal doch aufgeschlagen sind, dann ist der Impfstatus unbekannt gesetzt worden, damit man bloß nicht auch noch mitteilt, dass hier jetzt auch noch einer ist, der geimpft ist. Das möchte man ja auch nicht der Impfkampagne schaden. Also wir haben das an jeder Ecke gesehen. Das Gesundheitsamt hätte dann eine Strafe erteilen müssen. Das haben die dann auch nicht gemacht. Also wir sehen eigentlich eine massive Ausrichtung der Menschen, der Behörden, der Akteure. Alle haben dafür gesorgt, dass es hier in Richtung Impfung geht. Eine Sache, die ich mich jetzt selber frage, warum ist man so interessiert, so viel Druck auszuüben auf die Menschen, um in ihren Körper einzudringen? Das erklärt sich mir nicht. Warum will man so unbedingt eine Flüssigkeit in den menschlichen Körper reinjagen? Also insbesondere in Zeiten, wo man über Bevölkerungskontrolle nachdenkt, vorzugeben, dass man alle Menschen hier gesund erhalten will, und dann auf Risiken und so weiter gar nicht eingeht. Also mir ist das alles relativ schleierhaft, wie das tatsächlich ist. Natürlich habe ich eine eigene Vorstellung dazu, die sich auch immer mehr verfestigt, aber es ist nach draußen hin gesehen meines Erachtens gar nicht konsistent. Ja, das war das, was ich dazu sagen kann.
Wird in den Protokollen eigentlich auch die ständige Impfkommission erwähnt, deren Vorsitzender zumindest in einem Fall, als es um die Impfung von Kindern ging, zeitweise eine abweichende Meinung zu vertreten schien und dann möglicherweise von der politischen Ebene überzeugt wurde? Gibt es darauf Hinweise?
Ja, die STIKO ist erwähnt worden. Und wo Sie mich gerade daran erinnern, wir hatten ja im Hintergrund den Suchbegriff Moderna laufen lassen. Insofern will ich das jetzt nachliefern. Ich fange jetzt mal mit Moderna an. Tatsächlich wurde in der Krisenstabssitzung vom 17.8., also August, Mitte August 20, das erste Mal in den Protokollen das Wort Moderna erwähnt. Und da redet man hier von der Folegatti et al. Im Lancet. Moderna mRNA Liquid und so weiter, Ergebnisse Phase 1 und 2 publiziert. Darüber redet man hier das erste Mal. Also da guck mal hier. Nebenwirkungsprofil, Vergleich der Dosengruppen hinsichtlich den Nebenwirkungen. Keine schwerwiegende Nebenwirkung, aber im Vergleich zu herkömmlichen Impfstoffen schon mehr Moderna. Ja, also die haben tatsächlich mehr Nebenwirkungen gehabt, das wussten die. Ja, sie behaupten zwar keine schwerwiegenden Nebenwirkungen, aber im Vergleich zu herkömmlichen Impfstoffen schon mehr bei Moderna. Und dann ging es weiter. Also das hat man am 17.8. Also das wusste man im August, dass da tatsächlich mehr Nebenwirkungen zu erwarten sind. Und dass die jetzt in einer kurzen Phase mit 2 Monaten, dass sie da die schwerwiegenden einfach mal so einfach weggedacht haben, so getan haben, als gäbe es die nicht, ist natürlich spannend. Hier früher moderner Impfstoff, auch mRNA 12.01.21 erwartet AstraZeneca, verschiebt sich, da weitere Daten gefordert wurden. Moderner Impfstoff dann am 18.12., also das ist dann so die Phase, wo das Zeug dann auch da war. So, und jetzt gucken wir nochmal nach der STIKO, danach hatte ich auch schon gesucht. Da muss ich jetzt mal gucken, ob ich das hier wirklich habe. Sonst suche ich jetzt gleich parallel nochmal schnell. Ivermectin war mal ein Thema. Bei Ivermectin hat man tatsächlich Vitamin D und Ivermectin, da gibt es einen Bericht, am 20.01.2021, so frei nach dem Motto, das hilft ja auch, so ungefähr. Aber das kann ich jetzt im Moment, da kann man auch mal suchen. Übrigens, wenn das jetzt ein Wunsch ist, dass die Leute diese Suchworte, die können das mir gerne schicken oder schicken das an Sie auf 1 und dann schicken Sie mir eine Liste, was ich suchen soll, und die können Sie dann ja veröffentlichen, wo das in den Protokollen zu finden ist, wenn da. Ich habe auch über Furinspalte gesucht, über WHO, Cosmo-Studie, Impf, Myokarditis, mRNA, Mund-Nasen-Schutz, FFP2, Akzeptanz, CT-Wert, Gates, Weisung, No-Covid, Zero-Covid. Also ich kann Ihnen die alle mal zuleiten. Ich weiß nicht, ob Sie die auf der Webseite veröffentlichen wollen. Dann könnten Sie das machen. Dann können die Leute in die Protokolle gucken, wenn ein bestimmtes Thema Sie interessiert. Aber STIKO habe ich tatsächlich nicht gesucht. Vielleicht machen wir das zum Ende der Sendung von Ihnen. Suchen wir nochmal nach STIKO. Mal gucken, was da rauskommt. Das dauert jetzt einen kleinen Augenblick, 30 Sekunden ungefähr. Dann kann ich auch was dazu sagen. Er geht jetzt alle Protokolle durch und schreibt daraus eine Word-Datei, die dann das Wort STIKO rot markiert und vorne und hinten die 300 Zeichen, die jeweils vor oder hinter sind, dann auch noch zeigt. Wir sind jetzt bei 130 von 450 Protokollen. Jetzt gleich bei 200. Dauert halt eine gewisse Zeit. Es sind immer so 5 Seiten, 6 Seiten, die da durchgesucht werden von dem Programm. Jetzt sind wir gleich bei 300. Jetzt. Dann ist es auch gleich soweit. Eine Sekunde noch. Jetzt haben wir das STIKO-Ergebnis. Da wird hier und da tatsächlich drüber geredet. So, hier haben wir das. Also, das erste Mal am 10.02.2020 STIKO-App zu Kommunikation mit Ärzteschaft. To-do. Osama spricht mit FG33 über STIKO-App-Nutzung. Ich weiß zwar nicht, wer Osama ist. STIKO-App-Nutzung, Schulung, Einbindung, Termin, Servicestellen und so weiter. Hier Nutzung von STIKO-App erreicht 100.000. Alles am 18.02.2020. Keine Ahnung, was damit gemeint ist, ob das die Ärzte schon benutzen. Einholen von mehr Informationen zur STIKO-App-Zielgruppe, wie viele in Krankenhäusern, LZ, Aufgabe, keine Ahnung. Also da wird hier über STIKO gesprochen, jetzt, das ist die STIKO-App. Ich gucke hier mal weiter, ob ich hier noch was anderes finde. Eine AG zum Thema wurde in der STIKO aufgebaut, Studie zur pandemischen Contramatix. Also ich sag mal so, man muss das jetzt sehr gründlich lesen, da sind doch immer sehr viele Fundstellen. Und wenn man das gründlich liest, dann hat man an der einen oder anderen Stelle sicherlich einen Erfolg. Aber so ist es erstmal eine trockene Materie und da muss jemand hingehen. Und das ist schon viel, was die liefern, aber wenn man es zusammenfasst, ist es immer noch viel. Also es ist schon ein bisschen Arbeit. Also ich kann das zur Verfügung stellen, wenn Sie jetzt irgendwie Anfragen bei Auf 1 bekommen, dann sagen Sie gerne Bescheid, dann schicke ich Ihnen alle Dateien, die ich schon habe. Da können die Leute dann drin stöbern und dann in den Protokollen die Fundstellen sich noch genauer ansehen.
Sagt der Datenanalyst Tom Lausen, der die RKI-Protokolle, die RKI-Files untersucht hat. Vielen Dank, Herr Lausen, für diese sehr interessanten Informationen in einer Debatte, die uns wohl noch längere Zeit begleiten und noch einige Überraschungen für uns bereithalten wird.